Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Gottes Mission an uns, Teil 1. Mission findet ihren Ursprung und ihr Ziel nur in Gott. Diese Mission begann mit Gott selbst, als er das Universum ins Leben rief und später die Menschheit erschuf. Mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Viel Spaß beim Zuhören und Gottes Segen.
Zuschauer, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu unserer neuen Sabbatschule oder zu unserem neuen Heft, das wir heute beginnen, die Herbstfassung. Und ich möchte hier uns kurz vorstellen. Hier ist die Denise, hier ist der René, der Raphael und der Samuel. Und ich bin der Bojan. Und wir wollen mit euch diese wichtige Sabbatschule nachdenken und uns Gedanken machen, wie wir es am besten verstehen und umsetzen können. Bevor wir das tun, wollen wir aber Gott um seine Hilfe bitten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir aus ganzem Herzen für dein wunderbares Wort, was die Macht hat, uns zu lehren, uns vorzubereiten und uns zu fördern in dem, wo du uns haben möchtest, Herr, wie wir deine Botschafter hier in dieser Welt sein können, durch Leben und durch Reden. Und wir bitten dich jetzt, wenn wir in dieses Thema eintauchen, Herr, dass du uns durch deinen Heiligen Geist führst, dass wir verstehen können, dass wir durch Austausch lernen können, was du jedem von uns geschenkt hast an Erkenntnissen in deinem Wort und im Leben. Und wir danken dir, dass du bei uns sein wirst, im Namen Jesu Christi. Amen.
Amen.
Das Thema für dieses ganze Viertel ist ganz kurz beschrieben: Gottes Mission und meine Mission. Und ich muss zugeben, dass mich sehr erfreut habe, als ich gerade über diese Woche die Lektion gelesen und vorbereitet habe, weil ich manchmal auch erwarten könnte, oder man könnte erwarten, so jetzt kommt, jetzt geht mal, macht mal, wir müssen, wir sollen und so weiter. Aber das ist gar nicht der Fall, sondern es geht erstmal um Gott, ja, um Gottes Mission. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wunderbar vorgestellt und sehr, sehr schöne Texte, die wir lesen werden und nachdenken. Aber bevor wir beginnen, möchte ich jetzt hier in die Runde und auch euch zu Hause die Frage stellen, bei dem Begriff Mission, der jetzt hier zweimal kommt, schon in der Gesamtherbstbetrachtung, wie wird dieser Begriff in der Welt aufgefasst? An was denken weltliche Menschen, wenn sie den Begriff Mission oder Mission hören?
Ich glaube an einen Auftrag, der auch irgendwann terminiert ist, also auch einen Abschluss findet.
Mhm. Das könnte man jetzt sogar die Wikipedia zitieren. Ein wichtiger Auftrag, genau. Was noch?
Wenn wir es im religiösen, biblischen Kontext sehen, dann habe ich manchmal so Familie, meine Familie im Auge. Und da ist manches auch schiefgelaufen, die nicht gläubig ist. Und die kommen dann manchmal auf einen zu und sagen, also behalt dein Glauben für dich, aber missionieren lass das lieber. Mhm. Also da wird es irgendwie in einem negativen Licht dann gesehen, weil vorher schon Dinge gelaufen sind, die eben dann negative Assoziationen damit hervorrufen.
Mhm. Ich glaube, es wird von vielen auch so, wenn früher vielleicht an die Missionare gedacht wird, wo ja auch nicht immer alles gut gelaufen ist vielleicht, wird es vielleicht auch manchmal im negativen Sinne gesehen, so dieses etwas jemanden aufzwingen, jemanden überstülpen, was natürlich keiner so gerne möchte, denn jeder möchte ja selber entscheiden, was er dann ja glauben möchte oder eben nicht glauben möchte.
Mhm. Also bei mir wäre die erste Assoziation, wenn du Mission und Mission vor allem im weltlichen Sinn sagst, dann wäre das für mich Militär. Also so eine Mission, die zu erfüllen ist, wo Leute hingehen, die genau wissen, dass es sie auch ihr Leben kosten kann und dass sie den Erfolg der Mission von ihrem Anführer oder so zu verdanken haben und dass sie da auch alles einsetzen, alles, was sie haben. Das assoziiere ich damit.
Also das sind ja ganz verschiedene Kontexte, ja, von diesem allgemeinen Kontext, ja, was Wichtiges bis hin zur Militär oder sogar die christliche Mission, historisch gesehen, die für manche Menschen natürlich eine Katastrophe ist, wenn man liest, ne, im Namen Gottes tausende Menschen in Sachsen an einer Eiche erhängt und sowas. Das war auch Missionare, ja, war auch eine Mission. Das heißt, der ist sehr unterschiedlich besetzt, bis hin vielleicht zu den Spielfilmen, ja, Mission Impossible, eine wichtige Aufgabe, so in der Unterhaltungsindustrie, wo es sogar um Rettung geht, der Gerechten und so weiter. Oder dann tatsächlich, wo schon Vorurteile entstanden sind, wo die Menschen gar nicht sowas hören wollen oder erleben wollen. Ganz spannender Begriff. Was bedeutet der für euch persönlich? Benutzt den überhaupt? Den Begriff meine ich jetzt, nicht das Thema, das hoffe ich schon. Was bedeutet das für euch persönlich?
Also ich bin so ähnlich wie Samuel vielleicht, mit Missionen verbinde ich auch so Computerspiele und so, das ist deine Mission. Und deswegen so im Alltag verwende ich den Begriff eigentlich nicht so.
Ich bin vielleicht ein bisschen geprägt durch den Jugendkongress Youth in Mission. Ja, da kommt das Wort auf jeden Fall vor. Und das hat mich sehr geprägt in meiner Jugendzeit, auch in meinem Glaubensleben. Und da wurde ich auch tatsächlich mit dem Begriff auch konfrontiert, im Sinne von, wir gehen raus, wir gehen Haus zu Haus. War vielleicht nicht jede Erfahrung angenehm, aber es hat einen so ein bisschen aus der Komfortzone gebracht. Und es war irgendwie auch ein schönes Gefühl, mal aktiv den Glauben zu bezeugen, was man vielleicht so, wenn man schüchtern ist oder so in der Schulzeit weniger macht, ja, dass man dann eben ein bisschen gefordert wird. Und dadurch sehe ich es auch sehr positiv irgendwie.
Genau, ich denke auch, ich merke auch, die Welt, die Lektion ist ja weltweit auch gemacht, in vielen Ländern, gerade nordamerikanischer Bereich ist vielleicht nicht so ein Problem, in europäischen, bei gebildeten Menschen ist tatsächlich, geht es mehr in diese Richtung, was du ursprünglich gesagt hast, weil durch die Kirche, sagt man, sind 80 Millionen Menschen hingerichtet worden, getötet worden im Mittelalter, ja, in Südamerika natürlich auch. Und da hat es keinen guten Begriff. Also wir müssen auch aufpassen, wo wir ihn nutzen, wie. Ja? Wobei in der Jugendkultur kannst du auch sehr positive Konnotationen haben. Begriff hin oder her, gehen wir jetzt ins Thema rein. Auf Montag, da steht, da beginnt die Lektion der Gott, der auf uns zukommt. Wer möchte 1. Mose lesen, diese bekannte Geschichte, aber lass sie uns nochmal anschauen. 1. Mose 3, 9 bis 15. Fangen wir mit Denise an. 1. Mose 3, 9 bis 15. Da rief, im Kontext der Gott, der auf uns zukommt. Entschuldigung.
Gar kein Problem. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da antwortet der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen, dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen.
Dankeschön. Hier haben wir den Text, der jetzt unmittelbar nach der Sünde kommt, als sich Adam und Eva versteckten, ja. Da kommt dieses. Und jetzt schreibt die Lektion, also der Lektionsschreiber gibt uns jetzt die Frage mit und die möchte ich hier in die Runde setzen. Wie lauten die ersten Worte Gottes an Adam? Ich glaube, das ist nicht schwer, aber besonders der zweite Teil. Nachdem also sie gesündigt hatten, warum ist diese Aussage selbst heute noch theologisch sehr bedeutsam? Also jetzt geht es um die ersten Worte. Ja, und jetzt, das hast du ja uns vorgelesen, der Herr rief und sprach, wo bist du?
Ich finde es so bezeichnend, weil das ist etwas, was in der Bibel immer wieder vorkommt. Der suchende Gott, der die Menschen begegnet, da wo sie sind und versucht, aus ihrem Verdammnis oder aus der Situation, in der sie sind, rauszuholen. Und das ist eigentlich so ein schönes Bild. Ich meine, gerade hier, da kommt Sünde in die Welt. Man könnte meinen, Gott müsste jetzt böse sein oder irgendwie sie tadeln. Was haben sie jetzt da angerichtet? Aber Gott fängt erst an, sie zu suchen, zu finden, sie auf Augenhöhe zu begegnen. Und das ist ein extrem persönlicher und freundlicher Gott.
Interessant, obwohl Gott ja alles weiß, zeigt dieser Satz, er sucht den Menschen. Also diese Grundintention Gottes, die hier rauskommt, sein Grundcharakter. Aha. Was noch? Das ist ja theologisch. Ja? Da geht es ja um Gott, wie Gott beschrieben wird. Was ist noch Theologisches? Was seht ihr hier noch in diesem Wo bist du?
Ich glaube, durch diese eigentlich recht neutrale Frage zeigt Gott Adam und Eva eigentlich noch viel mehr die Tragweite ihrer Sünde. Also er bohrt viel tiefer durch diese Frage, die eigentlich sehr offen gestellt ist, sehr liebevoll gestellt ist, lässt er sie eigentlich dadurch selbst erkennen, was sie getan haben und was jetzt mit ihrer Beziehung passiert ist. Also wenn Gott sie sucht, dann sind sie nicht mehr auf Augenhöhe, sie können sich einander nicht mehr so begegnen, sie haben sich versteckt, etwas muss passiert sein mit der Beziehung und ich glaube, Gott lässt sie das ein bisschen mehr bewusst werden, aber selbst, also erstmal bevor irgendwelche Beschuldigungen kommen oder so, erkennen sie das selbst und das macht sie traurig. Ja.
Also du sagst jetzt, das ist theologisch auch hier irgendwie gewechselt worden, da ist die Ebene irgendwie, hat sich verändert, die Augenhöhe hast du gesagt, ja, die vorher möglich war, im gewissen Sinne. Mhm. Spannend. Was ist noch theologisch? Und ich glaube, dafür alles, was ihr sagt, haben wir ja viele Texte nachher. Was ist noch hier drin Theologisches?
Es bleibt ja nicht einfach nur bei dieser Frage, wo bist du? Adam antwortet ja, indem er sagt, er war ja nackt. Dann kommt schon die zweite Frage, wer hat dir denn gesagt, dass du nackt bist? Mhm. Da bohrt es eigentlich wieder nochmal tiefer, weil nochmal. Es ist jetzt eigentlich voll auf der Emotionsebene. Auf einmal merkt Adam und Eva oder merken Adam und Eva diesen Charme, der die Sünde ja bringt, dass sie sich ja verstecken wollen und Gott macht sie eigentlich auf dieses Gefühl wieder aufmerksam. Was ist da los? Dass sie auch selber merken, es hat sich wirklich drastisch was geändert.
Also sie müssen jetzt auf sich irgendwie schauen, da ist was anders. Wer hat dir gesagt? Es ist da. Da hat sich was, hat das was mit Theologie, ja natürlich. Hat was mit der biblischen Anthropologie, wir haben uns geändert. Also das ist ja die biblische Sichtweise vom Menschen, da ist was verändert worden.
Ich finde es auch ganz interessant, dass Gott erstmal mitgeht. Ja, Adam verweist auf Eva, Eva auf die Schlange und Gott geht mit. Ja? Mhm. Gott sagt nicht, warte mal Adam, aber du hast gesündigt, ja? Sondern er fragt dann die Frau, okay, was ist passiert? Ja? Und die Frau verweist dann auf die Schlange und die Schlange kriegt aber direkt den Fluch eigentlich, weil er bei Satan weiß, ja, das war jetzt keine Verführung oder das war mal nicht einfach so eine Tat, sondern da steckt Kalkül dahinter und deswegen bekommt er auch gleich den Fluch, aber er ist so gnädig vorher mit Adam und Eva und geht auf sie ein, ja. Und ja finde ich interessant.
Ich finde, in diesen paar Versen steckt so viel Zerstörung drin. Weil Adam sagt ja, ich fürchtete mich, als Gott dann geredet hat. Also da zerbricht etwas zwischen Gott und Adam. Etwas, was er vorher noch nie erlebt hat. Und dann zerbricht etwas zwischen Adam und Eva, weil Adam stellt sich nicht vor seine Frau und übernimmt Verantwortung, sondern er verweist auf sie. Sagt, siehst du eigentlich Schuld? Also, und stellt sich so, will sich so ein bisschen aus dem Fokus herausstellen und schiebt irgendwie Eva rein, versteckt sich so ein bisschen hinter Eva. Ja, sie war es doch. Und sie macht das Gleiche dann mit der Schlange. Also da wird ganz schön viel zerstört hier, auch zwischen Adam und Eva.
Lass uns mal den Text lesen, der hier auch dazugehört. Und ich weiß ja, dass du gerade den Römer sehr intensiv studierst. Lies mal Römer 5, Vers 12, was hier sicherlich auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt passiert ist. Römer 5, Vers 12. Dass wir hier das, was wir gesagt haben, auch in so einer Zusammenfassung von Apostel Paulus bekommen.
Römer 5, Vers 12.
Vers 12.
Darum, so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie gesündigt haben.
Also wir sehen, das geht hin bis zum Tod, hat sich da was verändert in diesem Augenblick, da war es vorbei. Scham und Angst, das waren die ersten Symptome. Ne? Aber du wirst des Todes sterben, war prophezeit und das ist durch einen Menschen passiert. Ne? Und jetzt lass uns noch Lukas 1 lesen, um nochmal dieser Frage gerecht zu werden, so tief es geht, die hier von der Lektion uns gestellt wurde. Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage, was sich alles in diesem Satz, wo bist du, verbirgt. Das ist die Anfangspredigt, wo prophezeit wurde, also vom Propheten Zacharias, Johannes der Täufer, was seine Funktion sein wird. Vers 79, ist Vers 79. Nee, Entschuldigung, Vers 77 bis 79. Raphael, möchtest du das lesen?
Um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, in Vergebung ihrer Sünde, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und unsere Füße zu richten auf dem Weg des Friedens.
Ja, ein Text, den wir wahrscheinlich auch mehr oder weniger kennen, wo Johannes prophezeit wird, dass der Herr wird, er wird lehren, die Menschen, um vorzubereiten für den Besuch, der von oben kommt, ja. Du hast vorher hier eine Dimension gesagt, nicht mehr auf Augenhöhe, denen, die im Finsternis, im Todesschatten sitzen. Wir sind irgendwo, das ist ja ein Zitat aus Psalm, Psalm 23. Der Herr ist bei mir auch, wenn ich im Tal des Todesschattens wandere. Also wir haben hier das Bild der Bibel, dass wir irgendwo unten sind. Wo ist der Mensch? Die Bibel gibt uns mit vielen Texten und Begriffen auch so bildlich ein Bild. Gott ist irgendwo oben und nicht mehr zugänglich für uns, so dass wir ihn sehen. Und wir sind unten in der Dunkelheit, im Todesschatten, überall Schatten. Ja, Schatten wirft ja von etwas, ja, von Gebirge oder von Wolken. Wir sind irgendwo unten unter der Sonne, sagt Salomo. Also ich glaube, das geht so tief rein, von diesen psychologischen Elementen bis hin in diese große Römer-Thema und das große Evangeliumsthema. Wir sitzen unten, wir sind wirklich verloren. Wo bist du? Du bist jetzt in der Grube. Du kannst nicht mehr raus. Du kannst nicht mehr hoch. Du bist ein Sterblicher. Interessant, dass die Lektion, ja, wie wir schon sagten, von 1. Mose ja so beginnt und uns das aufzeigt. Gehen wir vielleicht zum nächsten Tag, wie es jetzt weitergeht. Der Gott, der mit uns zusammen sein möchte, ist hier jetzt. Das haben wir jetzt schon gesehen. Gott geht sofort nach, habt ihr gesagt. Ja? Wenn der Mensch gesündigt hat, komm nicht jetzt mit Vorwürfen in erster Linie, sondern wo bist du? Da ist etwas passiert. Und was geht es jetzt da? Ja, da ich glaube, dieser Gedanke wird jetzt hier weitergeführt, wenn wir lesen jetzt diese Texte. Und da bitte ich euch, René, 1. Mose 17, 7, Denise 26, 3 und Samuel 28, 15. Da lesen wir drei Texte, die jetzt der Schreiber versucht uns zu zeigen, dass diese Gottesmission hier beschrieben wird. 1. Mose 17, 7.
Und ich will einen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht, als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir.
28, 15, das war jetzt bei Abraham. Jetzt sehen wir weiter, Jakob.
28, 15.
Genau, 28, 15.
Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wohin du gehst und dich zurückbringen in dieses Land, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe.
Genau, ich habe jetzt übersprungen den 26, 3. Jetzt gehen wir noch genau. Ein bisschen zurück, genau.
1. Mose 26, 3. Ja. Sei ein Fremdling in diesem Land. Und ich will mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben und will den Eid bestätigen, den ich mit deinem Vater Abraham geschworen habe.
Genau. Was ist gemeinsam in diesen Texten? Welche Intention spürt ihr aus diesen drei Texten, die unseren Vätern gegeben wurden?
Also ich glaube, Gott möchte auf jeden Fall hier wieder die Beziehung, die er ganz klein in den Vordergrund stellt, den Menschen klar machen. Er sagt, ich möchte einen Bund mit dir machen, ich möchte mit deinen Nachkommen ihn machen. Also es geht hier nicht bloß um Gott und Abraham zum Beispiel, sondern es geht um die ganzen Generationen danach. Er möchte ein persönlicher Gott sein für Abraham, aber auch ein persönlicher Gott für seine Nachkommen.
Dieses persönliche Element, ja, ich möchte mit dir sein, ja? Hast du dich gemeldet, ne? Seht ihr noch was? Da drin noch ein Aspekt?
Also was ich vielleicht überhaupt interessant finde, ist wieder dieser suchende Gott. Wir haben in der Bibel eigentlich so viel Geschichte in diesen ersten paar Kapiteln der Bibel. Und es geht so rasend schnell, weil Gott ja irgendwo hinkommen möchte. Er möchte jetzt eigentlich die Erlösungsgeschichte erklären, wieso er gekommen ist. Dann hast du die gesamte Bibel, die ist eigentlich nur voll damit, wie Gott sein Volk sucht, wie Gott die Menschen sucht und was er eben tun möchte, um ein Segen zu sein für sie, aber auch für ihre Nachkommen. Und ich finde es einfach so spannend. Wir sind ja jetzt hier gerade am Anfang, aber es sind eigentlich tausende Jahre dazwischen. Aber das wird einfach so schnell erzählt, damit man jetzt zu dem wichtigen Punkt kommt. Und das zeigt, was Gott ja auch wichtig, was für Gott auch wichtig ist.
Interessanter Aspekt. Abraham 2000 Jahre ungefähr später als der Sündenfall, ne? Als hätte Satan irgendwie die 2000 Jahre irgendwie alles bekommen. Jetzt kommt Gott mit seinem Plan. Aber jetzt kommt das gleiche Thema wieder, ne, was wir am Anfang hatten. Gott sucht Menschen, Gott möchte Beziehung mit uns. Ja. Ich will mit dir sein, ich werde dich nicht verlassen. Ja. Wie schön, ne? so ein Anfang im Thema Mission. Gottes Mission, ne? Er sucht uns.
Ich finde das sehr relevant, dieses Ich will mit dir sein, weil es nicht selbstverständlich ist. Die ersten Menschen, Adam und Eva, sind aus der direkten Gegenwart Gottes quasi entfernt worden. Sie durften nicht mehr im Garten Eden sein. Gott war nicht mehr so präsent. Sie konnten zu ihm beten, sie haben die Opfer gebracht und so weiter. Aber es war schwieriger, diese Nähe zu Gott zu haben. Und ich finde es schön, dass wirklich ab dem Punkt eigentlich schon Gott sofort anfängt, den Menschen immer wieder zu suchen, immer wieder sich Menschen rauszupicken. Das war ja vor Abraham schon, es war Noah, es waren immer wieder Leute, die an Gott festgehalten haben und die Gott darin so sehr bestätigt hat, weil er sich das so gewünscht hat. Und wenn er nur irgendwo den Funken gesehen hat in jemanden, der an Gott festhalten wollte, dann hat er ihn gesegnet und ihm Versprechungen gegeben, um das weiter am Leben zu erhalten. Denn es war ja der Plan, ja, dass der Same aus dem Samen der Frau, der Erlöser, auch kommt. Und Gott hat diesen Wunsch so sehr und ich finde das so schön. Es ist wie so eine liebende Mutter, die ständig ihrem Kind sagt, ich habe dich so lieb, ich habe eine tolle Zukunft für dich geplant, ich möchte einfach alles für dich. Und Gott macht das immer wieder und für jede einzelne Generation. Ja, es war nicht einmal, ich habe es einmal zu Abraham gesagt, das muss ja wohl für Jakob reichen. Nein, er geht auch bei Jakob und verspricht ihm das auch und begleitet ihn in seinem schwierigen Weg. Und ich finde das so schön, dass Gott uns das wirklich bewusst macht, dass er bei uns sein möchte. Und ja, dass wenn wir den Wunsch haben, bei ihm zu sein, dass ihm das auch gefällt und dass er sich darüber freut.
Mhm. Ich glaube, genau dieser Gedanke ist so wichtig, weil ich als Rallye-Lehrer habe ich ja Schüler und ich frage sie immer, wie sie Gott vorstellen. Und einige davon stellen ja Gott so vor, als wäre er ganz weit weg, man kann ihm nicht begegnen. Und ich glaube, also auch in unserer Gesellschaft, die gängige Meinung von Gott ist irgendjemand, der ganz entfernt ist, den man vielleicht noch irgendwie besänftigen muss. Und die Bibel gibt aber so ein anderes Bild. Und gerade im Kontext der Mission ist es ja, also Gott kommt zu uns, er sucht uns und zeigt, wie genial er ist. Unsere Aufgabe ist es eigentlich, dieses gleiche geniale Bild einfach auch weiterzugeben, dass andere Menschen diesen tollen Gott kennenlernen können. Und ich finde es so schön, dass Gott es ja gleich von Anfang an macht und uns so den perfekten Beispiel gibt.
Ja, obwohl, ja.
Ich finde es auch interessant, dass Gott ja immer wieder zu uns kommt und nicht andersrum. Also nicht ich komme, um Gott zu suchen, so wie es die Gesellschaft eigentlich meistens so versteht. Ja, Gott ist so weit weg irgendwo und irgendwie unerreichbar und ich muss dann die Mühe aufbringen, zu ihm zu kommen, sondern dass es eigentlich genau das umgekehrte Spiel ist, was viele eigentlich gar nicht verstehen. So, Gott kommt immer wieder und richtet sich sogar dann einen Platz ein, um beim Volk Israel zu wohnen, weil er unter ihnen sein möchte. Also es ist immer sein Bedürfnis, bei seinen Geschöpfen zu sein, bei den Menschen zu sein.
Und wenn ich da kurz noch was ergänzen, und das ist genau der Mensch, der denkt, ich bin jetzt gerade so dreckig, ich habe gesündigt, ich bin nicht würdig, irgendwo in der Nähe von Gott zu sein. Und das ist so ein schönes Bild, der Vater, der aber dann trotzdem kommt und sagt, na, ich möchte genau bei euch wohnen, obwohl ich genau weiß, dass ihr so dreckig seid, genauso viele Sünden schon gemacht habt. Das ist mir egal, weil du mein Kind bist und ich möchte dir ein besseres Leben zeigen. Komm, lass uns mal miteinander reden.
Lass uns zusammenfassen. Die Sünde hat uns getrennt, das Oben und Unten. Wir haben keinen direkten Zugang und dieser Gott geht und fragt, wo bist du? Erstmal Standortbestimmung und ich bleibe bei dir. Ich will mit dir sein. Und ich verlasse dich nicht. Mhm. Ich werde dich nicht verlassen. Wir haben ihn verlassen, als sich unsere Eltern gegen Gottes Willen entschieden haben. Aber er verlässt uns nicht, wenn wir nochmal wollen. Ja? Wie schön ist das? Und das geht jetzt weiter hier. Also in der Lektion wird dann Abraham, du hast auch Noah erwähnt, Josef. Und dann natürlich geht es bis Mose. Immer das Gleiche, immer wieder. Ja, wie du sagst, dass nicht nur einmal, immer weiter sagt Gott, um was es eigentlich geht. Und jetzt kommt ein Höhepunkt. Lass uns lesen, was du schon ein bisschen angedeutet hast, René, in 2. Mose 29, Vers 43, 45. Möchtest du es lesen, René? 2. Mose 29, 43.
Und ich werde dort zusammenkommen mit den Kindern Israels, und die Stiftshütte soll geheiligt werden durch meine Herrlichkeit.
Und 45 noch?
44?
Mhm. Ja, 45.
Und ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen und ich will ihr Gott sein.
Ja. Genau. Jetzt wird hier die Frage gestellt, was war der Zweck des Heiligtums? Das ist ja ein ganz, ganz zentrales Thema für die Israeliten damals, manche heute und für uns Adventisten. Was war der Hauptzweck, ja, um sich das nochmal gegenwärtig zu machen?
Ja, das Heiligtum hat viele verschiedene Aspekte. Es geht einerseits um Erlösung. Es ist der Ort, den Gott ganz speziell so gestaltet hat, dass er den Menschen, also als dann auch Mose das auf der Erde gebaut hat, dass es den Menschen zeigen soll, wie Erlösung funktioniert. Dass es eben jemand kommen muss, der ja schon im ersten Mosebuch vorhergesagt ist, der dann die Schuld wegnimmt. Aber es ist nicht nur ein Ort der Erlösung, es ist auch ein Ort der Anbetung. Denn du hast viele Verse auch in der Bibel, wo es um Anbetung geht, im Palast Gottes, im Tempel Gottes, wo Leute herkommen, die jetzt nicht kommen, weil sie irgendwas brauchen, sondern die einfach nur anbeten. Und da frage ich mich auch immer wieder, gerade im Sinne vom Heiligtum, wenn ich mir so vorstelle, wann bin ich bei Gott, aber ich will nichts von ihm. Ich bin einfach nur da wegen ihm. Wann kann ich Gott so anbeten, dass ich ihn einfach nur anbete, weil er ist? Und da merke ich so, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht, weil selbst, dass ich lebe, dass ich atme, das habe ich ihm zu verdanken. Ich kann nicht kommen, ohne... Ich habe ihm ständig irgendwas zu verdanken. Ich kann nicht ohne Unterlass kommen, weil ich atme, ich lebe. Das ist nur aus seiner Güte her. Und das finde ich sehr faszinierend.
Das Gebet, warum beten wir? Es gibt verschiedene Gebete. Ja? Du hast Gebete erwähnt. Wie beten Menschen? Es gibt Gebete, die eher magische Formen sind, aber es gibt Gebete, wenn ich dich richtig verstehe, das hat ja auch was mit Beziehung zu tun, zu Gott wieder. Wir reden ja mit ihm.
Das danken wir ihm, ja. Das finde ich so spannend beim Heiligtum. Es ist auch Gottes Wohnort. Also er müsste gar nicht hier wohnen, aber er lässt sich quasi so einen Wohnort hier bauen. Das ist so eine ganz besondere Beziehung zwischen Himmel und Erde irgendwie. Es ist was ganz, ganz Spannendes, finde ich.
Zu dem Ort der Anbetung würde ich auch einknüpfen wollen. Wenn vorher Gott einzelne Personen berufen hat, hat er sie ja gesegnet, ihnen versprochen, dass er bei ihnen sein möchte. Aber er hat auch gleichzeitig gesagt, du sollst auch ein Segen für andere sein. Also es sollte sich auch schon verbreiten. Ja? Das waren auch schon Personen, die Mission getätigt haben. Ja? Aber es war so, dass sie in ihrer Familie jeder, das Familienoberhaupt, die Opfer gebracht hat und so weiter. Das war auch eine Art Heiligtum schon mal, aber in jeder Familie. Und das waren ja einzelne Personen. Aber dann hatte plötzlich Gott ein ganzes Volk. Was so schön, ja, seine Kinder, ja, so nennt er sie. Und dann schafft er auch eine Art zentralen Ort der Anbetung, ja, wo es allen bewusst werden kann, wo natürlich jeder für sich auch noch Opfer bringt und das immer noch wichtig ist. Aber trotzdem ist es so der Ort, wo Gott wohnt, wo alle, ja, ihm begegnen können, ihn anbeten können. Und das ist total schön, weil es einfach, zentraler ist und alle was davon hatten, so.
Versuchen wir mal hier auf den Wort Wohnung einzugehen, weil man kann es ja Heiligtum nennen und so, in verschiedenen Aspekten der Rettung, der Erlösung und der Beziehung zu Gott. Warum Wohnung? Warum heißt es auch Wohnung?
Also ich muss da spontan an Wohnzimmer denken. Also Wohnung hat für mich was. Wohnzimmer ist doch sowas, da trifft man sich, da versammelt man sich. Früher sind sogar in der Stube war es dann Gottesdienste abgehalten worden. Das ist auch ein Raum, wo Versammlung sein kann, wo aber auch gemütlich abends man zusammenkommt, vielleicht einen Tee trinkt, miteinander noch quatscht, sich austauscht, wie war der Tag. Also es hat mehrere Funktionen und aber auch eine Wohlfühlatmosphäre. Mhm. Und das knüpft irgendwie da an das, was Samuel vorhin gesagt hat und was wir auch gelesen haben, finde ich ein bisschen. Hier wird in 2. Mose 29, dann in Vers 46 noch gesagt, und sie sollen erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Sehnsucht, die David ausdrückt, wenn er in den Psalmen sagt, in Psalm 27, Vers 4, was sein Wunsch ist und was sein vor seine Vorstellung von Wohnung Gottes ist, dann sagt er hier, eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Also diese Sehnsucht, die er da reinbringt.
Ich finde, mit Wohnung ist auch etwas Beständiges. Also ich könnte jetzt Büro nennen. Büro ist man ja schon mehrere Stunden am Tag vielleicht, wenn man dort arbeitet. Oder Kirche. Landläufig denken wir vielleicht einmal oder zweimal im Jahr, vielleicht einmal in der Woche. Aber es ist nicht dieser ständige persönliche Ort, wo auch sehr intim die Atmosphäre ist, wo man sich austauschen kann, wo man wirklich alles teilen kann miteinander. Und ich finde das eben genauso schön, dass dann hier Wohnung, dass es etwas extrem Persönliches, extrem Intimes, was auch die Beständigkeit darstellt. Also Gott ist ständig am Wohnen dort, weil er bei uns sein möchte.
Wohnung ist für mich was Beständiges. Ich reise hier und da, aber dann kommen wir nach Hause und treffe mich mit meiner Frau oder früher auch mit unserer Tochter als Familie. Das ist was total Schönes. Und dieser Gedanke wird hier aufgenommen. Der Gott, der fragt, wo bist du? Du bist jetzt verloren, irgendwo unten in der Grube. Ich komme zu dir. Ich mache sogar eine Wohnung bei dir.
Ja? Ich finde es sehr interessant. Anscheinend ist Wohnung ist bei Gott eher eine Funktion. Es ist kein Gebäude an sich, weil Gott kann in einem Zelt wohnen, in der Stiftshütte, dann wohnt er in einem Tempel. Und dann, als Jesus kam, zerreißt dieser Vorhang des Tempels. Aber Gott hört nicht auf zu wohnen, auch wenn er jetzt sagt, okay, dieses Gebäude ist jetzt Schluss, da brauche ich nicht mehr drin wohnen. Paulus schreibt ja, im 1. Korintherbrief, glaube ich, ist es, dass er dann in uns wohnen will. Er will ein Tempel in uns machen. Also, und das finde ich so krass. Also Gott geht da voll aufs Ganze und wohnt dann in uns. Es ist trotzdem noch seine Wohnung, er wohnt trotzdem noch auf der Erde. Aber die Art hat sich geändert.
Und später sogar wird er dann wieder hier wohnen, wenn dann das neue Jerusalem da ist. Ja. Also das hört nicht auf mit Wohnung hier bei uns.
Das Ganze will. Ich möchte noch ein Bild reinbringen. So junge Pärchen erleben das hier, dass sie zuerst mal freuen sich. Ich habe gerade vor 2 Tagen mit einigen Studentenpärchen hier gesprochen, die mir gesagt haben, jetzt haben wir eine Wohnung, wir haben geheiratet, wir haben eine Wohnung. Oh, ist das schön. Eine kleine Wohnung und wir haben schon einen Schrank gekauft und so. Ja. Das Wohnung, es kann sehr emotional sein. Und dann wird es ja eine größere Wohnung, irgendwann vielleicht ein Haus sogar. Ja. Und jetzt schaut mal bei Gott. Ich habe noch nie gehört, ich kenne noch nicht Pärchen, die gesagt haben, wir fangen in einem Zelt an. Gott war bereit, in einem Zelt bei uns zu wohnen, in unserer Nähe, obwohl sie dann weggeekelt haben, ja, sie sich begegnen. Ja, die Stiftshütte. Und dann wurde der Tempel gebaut unter Salomo. Und die Bibel geht weiter und sagt, es gibt einen himmlischen Tempel, wo Jesus wohnt. Und Hebräer sagt, wir sind schon dabei. Also dieses wunderbare Bild. Es hängt aber wirklich, wo bist du? Wo wohnen wir? Ja? Wo wohnen wir? Wir haben jetzt wieder die Chance, dort zu wohnen, mit Gott, bei Gott. Obwohl wir nicht sehen, obwohl es nicht so ein Gebäude jetzt hier ist, wo wir reingehen. Aber David sehnt sich danach. Ja? Du hast schon Psalm 27 zitiert. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Den nächsten Tag, da würde ich jetzt nur etwas aufgreifen. Den Lukas noch erwähnen, nur da steht ja auch Immanuel, Gott bei uns, ja, Gott mit uns, hier unten, ja, das ist ja was ganz Besonderes, Gott sogar, ja. Und jetzt interessant, wie es hier der letzte Abschnitt ist, den möchte ich lesen. Denke darüber nach, was es bedeutet, dass Gottes Liebe zu uns so groß ist, dass er in unserem Menschsein zu uns kam. Ja, das war jetzt unser ganzes Thema, der rote Faden. Wie sollen wir auf diese Liebe reagieren, insbesondere im Hinblick auf die Mission an anderen? Und das ist für mich jetzt das, was ich am Anfang gesagt habe, so schön, dass jetzt 3 Tage, schon mehr als die Hälfte sozusagen, hier der Texte und alles, wir haben uns mit Gott beschäftigt, ja? Wie er ist. Ja? Und jetzt wird hier gefragt, wie sollen wir darauf reagieren? Jetzt kommt es erst. Erst wenn wir das begriffen haben, dieses Gottesbild, die Sehnsucht nach Zusammenwohnen, erst jetzt kommt, und das sehe ich absolut wichtig, dass wir so Mission angehen. Warum ist das wichtig?
Ich denke, nur so können wir wirklich authentisch Menschen für Gott begeistern. Also ich kann mich ganz gut daran erinnern, ich war mal mit einer Freundin in einer Stadt unterwegs und wir haben dann, uns hat jemand angequatscht, der wollte offensichtlich uns missionieren, ja, auf eine Art und Weise. Es war, glaube ich, so ein bisschen aus dem buddhistischen Raum oder so, so hinduistisch. Und der hat dann angefangen, von den Göttern zu erzählen und was die machen und wie das gut ist für unser Leben und so weiter. Aber er hat es in einer Art und Weise gemacht, die mich sehr traurig gemacht hat, weil er hat sehr monoton geredet, er wirkte sehr unglücklich. Und irgendwie dachte ich mir, naja, du möchtest uns gerade für etwas begeistern, aber du bist selber nicht begeistert. Ganz im Gegenteil, man merkt eigentlich, was für eine zerstörerische Auswirkung das vielleicht auch auf dein Leben hat. Natürlich kannten wir ihn nicht vorher, aber irgendwie war das sehr eindrücklich für mich, weil wenn wir von Gott erzählen, dann ist es ja sehr wichtig, wie wir selbst, wie unsere Beziehung selbst zu Gott ist, wie wir Gott sehen, um das dann an andere weiterzugeben. Denn genau das, was wir mit Gott erlebt haben, ist auch nur das, was das größte Zeugnis für andere ist. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, zuerst bei Gott anzufangen und uns, um dann erst rauszugehen und das weiterzugeben. Dann kann es authentisch sein. Ja.
Dankeschön.
Also wenn ich an Mission denke, es gibt ja wahrscheinlich auch welche, die schon die BE-Erfahrung gemacht haben, also in der Buchevangelisation. Ich finde, das hat mir so gezeigt, wenn du so Mission machst, gerade auch Haus-zu-Haus-Arbeit oder sowas, dann bist du auf Gott geschmissen. Du brauchst diese Beziehung, du brauchst diese Verbindung. Du merkst, wie abhängig du eigentlich davon bist. Weil irgendwann, wenn du es sein lässt und sowas, das holt dich ein. Und manchmal kann dich Gott aber so überraschen, wo du dann die Beziehung zu ihm wirklich spürst und du bist freudig und sowas. Und das macht etwas mit dir. Also ich glaube, in der Mission aktiv zu sein, hilft deinem Glaubensleben, hilft dem Gemeindeleben und lässt dich auf die Dinge fokussieren, die wirklich wichtig sind.
Ich finde es auch so schön, das Bild mit Gott als suchenden Gott, weil ich habe den Eindruck, oft in unserer Gemeinde denken wir, wir müssen warten, bis die Leute zu uns kommen. Und du hast aber hier Gott, der aktiv sucht und trotz Ablehnung immer noch weiter sucht. Damit will ich jetzt nicht sagen, wenn jemand überhaupt kein Interesse hat, sollen wir eindringlich irgendwie so drauf rumhämmern, bis die es jetzt endlich so kapiert haben. Das ist ja teilweise auch in der Geschichte passiert. Aber dieses fürsorgliche auch Fragen stellen, das wirklich in die Tiefe geht, damit der Mensch selber erkennt, in welchem Zustand er sich befindet, statt von oben zu kommen und zu predigen. Also ich finde, gerade wenn wir Gott als unseren Vorbild nehmen, wie er mit uns umgeht, haben wir die beste Voraussetzung, um auch gut zu missionieren, weil wir nach diesem Vorbild dann leben.
Also Gottes Mission, er motiviert uns dazu. Es ist interessant, wenn wir an Paulus denken. Paulus war ja ein gläubiger Mensch, vorher auch, als Saulus. Aber er sagt, als aber die Menschenliebe Gottes erschien, da ist was passiert. Er hat eine andere Mission gemacht als vorher. Lass uns noch einen Text lesen zum Abschluss, Johannes 14, 1 bis 3. Raphael, willst du es vorlesen? Unseren letzten, wir mussten einige übersprungen, aber deswegen sind wir ein bisschen tiefer manches, haben uns angeschaut. Genau, Johannes 14, 1 bis 3.
Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin.
Dankeschön. Sehr bekannter Text, denke ich. Für uns, Jesus emotional, bevor er nach Gethsemane ans Kreuz ging, hat er diesen wunderbaren Text gegeben. Jetzt kommt hier die Frage. Inwiefern steht dieser Vers mit der Endzeitbotschaft der Bibel in Verbindung? Wenn ihr wollt, noch jeder ein kurzes Statement.
Genau. Am Anfang hast du ja die Frage gestellt, wie wir denn mal Mission definieren. Ich habe gesagt, das ist eine Aufgabe mit einem Termin. Das, irgendwann endet das alles. Und das ist das Schöne hier. Gottes Mission geht jetzt nicht ewig, sondern es hat auch irgendwann sein Ende, wo Gott wiederkommt, wo wir endlich dieses ganze Sündenproblem gelöst haben und wir für Ewigkeit bei Gott bleiben können. Das ist so schön für mich, dass es ein Ende auch hat.
Das ist ein Ende. Dankeschön.
Für mich zeigt es auch mal wieder, wie viel Arbeit eigentlich Gott dabei macht. Also Gott ist derjenige, der unsere Herzen auch verändert, der uns bereit macht, uns für ihn zu entscheiden. Und dann schlussendlich ist er auch derjenige, der schon unsere Wohnungen vorbereitet hat. Das hätte ja auch so sein können, dass wir, ihr kommt jetzt in den Himmel und dann könnt ihr mal anfangen, euch was aufzubauen. Nein, Gott hat alles für uns vorbereitet, alles, was wir bereits brauchen. Und genau diesen Gedanken auch weiterzugeben und zu wissen, Wenn ich jetzt auf den anderen zugehe, dann ist Gott derjenige, der die Herzen vorbereitet. Ich bin nicht diejenige, die das alles bewältigen muss mit den perfekten Argumenten, mit der perfekten Rede, sondern auch da kann ich wissen, im Thema Mission, Gott ist derjenige, der vorbereitet und der es auch vollendet und es wird gut sein, so wie es ist. Und ich finde es schön, dass er uns dabei gebrauchen möchte.
Dankeschön. Möchte noch jemand?
Ich finde den Vers, also das Ende vom Vers 3 so spannend, wo es dann heißt, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist so, drückt die Sehnsucht Gottes aus, die Sehnsucht von Jesus. Und gerade wenn man jetzt, du hast die Endzeit dann angesprochen, wenn man an die Endzeit denkt, dann kann dieses Bewusstsein, dass Gott sehnsüchtig auf uns wartet, kann mir helfen. Denn wenn auch die Trübsal so groß ist und wir werden ja auch Zweifel haben und sowas, ob wir überhaupt erlöst sind und sowas. Und wenn wir uns daran erinnern, dass Jesus das versprochen hat, damit auch ihr seid, wo ich bin, das finde ich so, so stark, dieser Ausdruck dieser Sehnsucht, die Jesus hat, wo er ganz ehrlich mit uns ist.
Sehnsucht. Noch ein Schlusswort?
Vielleicht ein bisschen anderes, einen anderen Aspekt. Wir leben ja in einer Zeit, wo auch die Schere der Armut und des Reichtums immer weiter auseinandergeht. Und wir leben auch momentan in einer politischen Situation, wo Altersarmut eine ganz große Rolle spielt. Und dann kommen immer mehr Sachen auf, jetzt im Internet. Wie kannst du schauen, dass du dir eine gute Altersvorsorge anschaffst, entweder investieren in Aktien oder Immobilien und so weiter. Und als ich den letztens gelesen habe, dachte ich mir so, was ist es eigentlich für ein gutes Motto für eine Altersvorsorge, wenn ich nicht investieren muss in Immobilien und so weiter, sondern Gott mir sagt, du bist schon Immobilienbesitzer. Deine Altersvorsorge, die ist schon gesichert. Ja. Die habe ich für dich im Himmel schon gesichert.
Ja.
Also worauf legen wir unseren Wert und was haben wir für eine Vorsorge getroffen für die letzte Zeit und für die Ewigkeit?
Ja, ich möchte auch noch einen Abschluss geben. Vielen Dank erstmal. Und wir haben zwei Aspekte, die Sehnsucht und die Angst auch hier drin. Erschreckt nicht, werdet nicht erschüttert, verwirrt, sagt das Wort, ja, oder hin und her geworfen. Ich habe mich auch gefragt, könnte das auch für säkulare Menschen in unserer Mission eine Bedeutung haben? Selbstverständlich. Schaut mal, heute haben, es gibt in Deutschland eine neue Untersuchung vom letzten Jahr, 86% der Jugendlichen hat Angst, Zukunftsangst. Als erstes Umwelt, Krieg, Zukunft, was werden sie tun? Menschen haben zunehmend Angst. Auf der anderen Seite, die Filme wecken Sehnsüchte. Wenn wir einen Film, erfolgreichsten wie Avatar, anschauen, in Amerika gab es zehntausende Menschen, die waren depressiv nach diesem Film, weil sie sich gesehnt haben nach einer familiären Welt, nach einer Wohnung, so naturnah. Fast wie die Bibel uns beschreibt, aber die Bibel ist noch viel schöner. Die Menschen suchen das. Und ich glaube, dass wir hier eine Botschaft haben. In diese Sehnsucht hinein, in diese Ängste und Katastrophen, die zunehmen. Vielleicht in diese Richtung, ja, dass wir ihn zeigen, wie du auch sagst, Psalm 27 habe ich auch aufgeschrieben, eins suche ich, ja, zu sein im Hause des Herrn, seine Freundlichkeit, Lieblichkeit zu sehen. Das ist eine Botschaft. Im Psalm 84 sagt David sogar, ein Tag in deinen Vorhöfen schon, so ein bisschen im Vorgarten des Hauses ist besser als tausend woanders, ja. Das ist es und da schließt sich der Kreis und ich glaube, das war eine sehr schöne Lektionseinleitung und vielen Dank für Ihre Mitarbeit, dass wir gesehen haben, was für einen Gott wir haben. Und das motiviert uns jetzt loszugehen. Ich hoffe, euch auch hinter den Monitoren, dass wir motiviert werden, diesen wunderbaren Gott zu verkündigen, im Leben und im Sprechen. Und jetzt wollen wir noch beten zusammen mit Denise.
Himmlischer Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass du ein Gott der Liebe bist. Wir konnten durch diese Woche wieder lernen, dass du ein Gott bist, der Sehnsucht nach uns hat und der eigentlich nichts scheut, der wirklich jede Umstände in Kauf nimmt, um einfach nur bei uns zu sein, das uns zu versprechen und uns den Auftrag zu geben, diese frohe Botschaft auch weiterzugeben. Ich möchte dich bitten, dass du uns bewusst werden lässt in diesem Quartal, dass du ein Gott der Sehnsucht bist, dass deine Sehnsucht nach uns so groß ist und dass du uns benutzen möchtest, um noch mehr Menschen für dich zu begeistern, dass auch Menschen heil werden können, dass ihre Angst gestillt wird und dass du bald kommen kannst. Herr, ich möchte dir Danke sagen dafür und möchte dich bitten, dass du uns mit diesen Gedanken auch weiterfahren lässt, dass wir auch immer näher zu dir wachsen. Amen.
Amen.
Vielen Dank, dass Sie beim heutigen Bibelgespräch zugehört haben. Wir hoffen, dass Sie dadurch Inspiration gefunden haben und praktische Anwendungen für Ihr Leben finden können. Wir hoffen, Sie beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Gottes Segen.